Pflegen heißt das Thema, das ich habe. Und Kontakte müssen gepflegt werden. Es ist freilich so, dass unser Tun, unsere Aktivität kein neues geistliches Leben hervorrufen kann. Das ist allein das Tun Gottes. Und es gibt da einfach keinen Umweg. Wir können durch nichts, was wir tun können, einen Menschen zum Leben in Christus bringen. Das ist Gottes Werk. Er gibt diesen Funken, er bringt neues Leben hervor. Das heißt aber nun wieder nicht, dass wir damit von aller Arbeit und von aller Verantwortlichkeit entbunden wären. Ich habe gerade zu meiner Freude über den endlichen und hoffentlich damit endlichen Ausgang dieser Sache vorgestern von den Geschwistern Brezinski aus Hanau gehört, die ich kurz vor meinem Weggang von Frankfurt noch getauft habe, die dann einen kurzen Steppvisite in Bornheim machten, dann gar nicht mehr kamen, sich den Baptisten anschlossen, dort auf die Haltung stießen, auf die ich jetzt hinaus will, dass man ihnen sagte, nein, so viele Schriften zu verteilen, wie ihr wollt, das brauchen wir nicht. Gott wird schon ziehen, nicht wahr? Der Vater zieht sie, wir brauchen da gar nichts zu tun. Das wäre ein und ist ein großer Irrtum. Paulus etwa sagt uns im Korintherbrief, ich habe gesät, Apollos hat gegossen, aber Gott hat das Gedeihen gegeben. Also alle Ehre, alles Verdienst ist auf Seiten Gottes. Dennoch hat Paulus gesät und dennoch hat Apollos begossen. Wie ernst Paulus diese seine Arbeit nahm, ob es die des Säens war oder die des Begießens, denn das hat er auch getan, wenn wir beispielsweise an die ephesische Situation denken, so sagt er später den Ältesten der Gemeinde von Ephesus, das steht in Apostelgeschichte Kapitel 20, Vers 31, denkt daran oder seid dessen eingedenk, dass ich 3 Jahre lang, Tag und Nacht, nicht aufgehört habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Es mag sein, dass das weitgehend auf die Ermahnung derer hinzielt, die schon Christen sind, aber bestimmt nicht nur. Denn zuerst einmal mussten diese Menschen ja gewonnen werden für die Nachfolge Jesu. Zuerst einmal mussten also Kontakte gemacht werden und nachdem das geschehen war, das ganz Anfängliche, mussten diese Kontakte gepflegt werden, damit überhaupt ein Zustand eintritt, wo dann eben das Weitere geschieht. Und wir haben ja den Auftrag, Jesu hinauszugehen und Menschen zu Jüngern zu machen. Und das heißt ganz einfach, die Menschen, die wir kennen, mit dem Evangelium, mit Jesus vertraut zu machen und sie zu gewinnen. Es gibt keine Ernte ohne Saat. Wenn aber der Landwirt nur säen würde, um sich dann monatelang nicht länger um seinen Acker zu kümmern und sich zur Erntezeit einzustellen, dann wäre es gewöhnlich um die Ernte sehr schlecht bestellt. Er hat auch in der Zwischenzeit allerhand zu tun und Kontaktpflege. Also wenn Kontaktgewinnen das erste Säen ist, dann ist Kontaktpflege die weitere Bearbeitung des Ackers oder des Gartens. Das geschieht auf Hoffnung. Und so, wie es beim Aussäen auch ist und wie wir aus dem Ackerfeld, aus dem Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld lernen, ist ein Teil dieser Arbeit, vielleicht der überwiegende Teil dieser Arbeit, vergeblich gewesen. So wie nicht jedes Samenkorn eine Ehre hervorbringt, so bringt auch nicht jede Kontaktpflege einen Christen hervor, aber das weiß man vorher nicht. Und deswegen wird auf Hoffnung und im Glauben gesät. Das ist so viel über das Grundsätzliche vorneweg. Und jetzt möchte ich einiges besonders heute streifen, was wir gerne übersehen und vernachlässigen. Und deshalb fange ich bei der Gruppe von Kontakten an, die gepflegt werden müssen, die wir meist überhaupt nicht im Blickfeld haben, und das sind die Kinder. Ich möchte einmal alle die bitten, aufzustehen, die in diesem Jahr in irgendeiner Weise direkt mit der Belehrung und Arbeit mit Kindern zu tun hatten. Sei es nun, dass sie also eine Kinderstunde halten oder hielten, sei es, dass sie in einem Kinderlager mitgearbeitet haben, jetzt in einer irgendeiner Weise direkt Kinder mit dem Evangelium, mit Jesus, mit dem Wort zusammengebracht haben. Würdet ihr mal aufstehen, die in diesem Jahr etwas darin getan haben. Das ist also eine Minderheit, setzt euch wieder. Und,
die eigenen Familien.
Na, das Das hatte ich also weniger eingeschlossen, obwohl das dazugehört und erfreulich ist, wenn es da geschieht. Bitte? Ja, dann hättest du aufstehen müssen. Aber das war eine Minderheit, aber eine erfreulich große Minderheit, und doch blieb es eine Minderheit. Und das ist an und für sich ein Jammer. Und dazu kommt, dass viele von uns das sozusagen von Berufswegen tun. Wir werden dafür bezahlt. Zwar werden andere auch bezahlt, die nichts in dieser Hinsicht tun, aber auf eine Art kann man das erwarten. Ich möchte euch Lust machen, diese Möglichkeiten zu sehen, und wenn ihr schon selber da nicht helfen könnt, und es ist ja auch nicht jedermann geeignet, dann sie zu sehen und sie zu unterstützen. Ich sage euch, wir haben auf die lange Sicht die besten Aussichten, wenn wir die Menschen nicht erst groß werden lassen und verbogen und angefüllt mit allerlei Schlechten und allerlei Krummen und allerlei Bösen, sondern wenn wir schon im Kindesalter diese Kontakte pflegen. Und wir haben heute ausgezeichnete Möglichkeiten, und nach den Erfahrungen, die ich in diesem Sommer machte, wo wir hier in Österreich nach langer Pause wieder ein Kinderlager haben konnten, da bin ich also direkt begeistert und direkt erfüllt, und die anderen auch, und wir machen schon Pläne, wie das für das nächste Jahr sein wird, und hoffen, dass wir dann viel mehr Kinder noch haben werden als in diesem Jahr, und aufbauend auf den Erfahrungen wird es wohl auch dann noch besser werden. Ich will von einem Kind erzählen. 50 hatten wir, aber von einem will ich erzählen. Das ist Ernst Reiner aus Siljan in Osttirol. Das ist ein kleiner Ort an der Grenze nach Südtirol, also nach Italien. Der Kurort Toblach über der Grenze ist nicht weit. In Siljan hat Tom Turner einmal eine Aussendung von Neuen Testament, vom festen Fundament verursacht, machen lassen, und dort gibt es Kontakte. Und einige dieser Kontakte habe ich einmal besucht, und so lernte ich die Familie Reiner kennen. Paul und Paula Reiner heißen die Eltern. Die haben drei Kinder, der älteste über 13 schon, ein blasser, ernster Junge mit einer dicken Hornbrille, der heißt Ernst. Und Ernst sieht er auch immer aus. Die haben eine harte Kindheit hinter sich, voller Entbehrungen, weil es sehr arme Leute sind. Der Vater arbeitet im Holz, sonst gibt es dort nichts zu arbeiten. Die haben sich selbst ein Haus gebaut. Der Ernst hat bis zu meinem Besuch nie eine Bibel vorher gesehen, und die hatten keine. Es gibt dort nur Katholiken. Ich habe dann der Familie eine geschenkt, als ich sah, sie können sie nicht bezahlen. Ich sah die Kinder. Und ich sah, dass man mit dem Vater wahrscheinlich wird gar nichts tun können. Mit der Mutter nicht viel, aber ich sah die Kinder. Und ich sah die Möglichkeiten, die sich hinter diesem blassen, ernsten Gesicht dieses Jungen verbargen. Und so habe ich bei jedem Besuch vom Kinderlager geredet, von dem wir gar nicht wussten, ob wir es haben würden. Und dann hatten wir es. Und dann habe ich Geld zusammengebracht, weil die nichts hatten zu bezahlen, eine Kleinigkeit. Und dann habe ich den Tom angestarrt, den Tom Watson, dass er sie abholt. Und der Tom hat sich dieser schweren Arbeit unterzogen und hat die lange Fahrt gemacht. Und die Kinder kamen ins Lager. Und der Ernst hat am Ende, als der Rudi Rischer, in dessen Gruppe er war, eine Abschlussprüfung machte, da hat dieser Junge das beste Ergebnis gehabt. Und da waren also andere dabei, die Predigerkinder sind und die ihr ganzes Leben praktisch in der Gemeinde aufgewachsen sind. Aber der Ernst hat das beste Ergebnis gehabt. Und in Anerkennung dieser Tatsache hat der Rudi ihm ein neues Testament geschenkt. Das war vormittags um 11. Das war der letzte Tag des Lagers. Es war ein heißer Tag, und danach sind sie alle zum Schwimmen gegangen, alle außer dem Ernst. Der Ernst saß von der Minute ab, wo er das Testament bekommen hatte, draußen in einer Ecke und las in dem Testament. Er saß bis zum Mittagessen, er kam zu spät zum Mittagessen, er legte es neben seinen Teller, er hatte kaum ausgegessen, dann nahm er es wieder, da verschwand er wieder in seine Ecke und saß lesend bis zum Abend, als die anderen schwimmen waren. Er hielt es noch in der Hand, abends beim Lagerfeuer. Er ging mit dem Testament wahrscheinlich zu Bett. Er hatte ernste Gespräche mit einigen von uns. Es war erstaunlich, welche Einsichten dieser 13-Jährige, fast 14-Jährige, in diesen zwei Wochen gewonnen hat. Und wir werden nicht aufhören, uns um ihn zu kümmern. Solche Ernsts leben in eurer Nachbarschaft. Sie warten nur darauf, dass ihr sie anredet und dass ihr die Möglichkeiten seht, die in diesen jungen Menschen, die in diesen Kindern sind. Kinder sind noch offen. Kinder sind noch biegsam. die sind noch nicht so verhärtet und verdorben, wo man erst mühselig das wieder befreien muss, und muss das wieder öffnen und muss das wieder zurechtmachen, wie das bei Erwachsenen gewöhnlich oder oft doch der Fall ist. Kinderarbeit ist ein Gebiet, das wir oft übersehen und vernachlässigen. Es gibt zwar da keine schnellen Erfolge. Es ist eine Arbeit, die über Jahre hin sich erstrecken muss. Aber auf die Dauer gibt eine kontinuierliche Kinder- und Jugendarbeit einer Gemeinde ein Fundament an Gliedern, an Aktiven, an Verständigen, an guten Gliedern, wie wohl nicht sonst in der Arbeit. Das können wir heute sehen an den Gemeinden, die seit vielen Jahren eine solche Kinderarbeit hatten. Denken wir an Wiesbaden oder denken wir an Frankfurt vor allen Dingen, wo das der Fall gewesen ist. Es gibt andere Beispiele, wo das auch schon sichtbar wird. Das sehen wir auch, dass beispielsweise die meisten Studenten, die wir an der Bibelschule haben, nicht alle, aber doch die Mehrheit, die Frucht dieser Arbeit ist. Und das wird sich auch anderswo zeigen, wenn wir das sehen. Diese Kinderarbeit geschieht in zwei Bereichen. Einmal in dem regelmäßigen Bereich. Und das ist also das regelmäßige Lehren daheim in der Gemeinde. Hier brauchen wir reife Lehrer. Wir sollen das keineswegs auf die Teenager der Gemeinde abwimmeln, sondern die Eltern, solche, die selbst Kinder haben und mit Kindern umgehen können und natürlich auch die Lehreigenschaften haben, die sind die Gerufenen für die Arbeit mit den Kindern. Und das ist auch das Schriftwort, das sagt, Väter erzieht die Kinder in der Zucht und Vermahnung zum Herrn. Und die Frauen werden aufgerufen, die Kinder zu erziehen. Wir machen einen Fehler, wenn wir das den Teenagern überlassen. Die sollen freilich mithelfen. Denn man kann ja die Arbeit mit den Kindern nur lernen durch die Arbeit mit den Kindern. Und sie sollen ja für die Kontinuität sorgen, deshalb sollen sie wohl mithelfen. Aber die Verantwortung sollen reife Menschen tragen, die das aus der eigenen Erfahrung besser kennen und die auch eine größere Lebenserfahrung mit sich bringen. Das Alter von 10 bis 14 ist das geeignetste für die Kinderarbeit in Form einer Jungschar. Darüber kann man Bücher lesen und kann in einigen Gemeinden das sehen. Das möchte ich euch besonders empfehlen. Mit 2 bis 3 Jungs kann man das schon anfangen. Wir haben das in Graz gemacht. Wir hatten Franks Sohn und meinen Sohn, die waren zwar noch nicht 10, aber wir sahen das Bedürfnis und die Möglichkeiten haben angefangen. Zuerst hat es meine Frau und ich angefangen, die musste also mithelfen, weil ich so viel unterwegs bin. Später hat es Frank mit der Hilfe meiner Frau weitergeführt. Wir hatten nur die 2, dann gesellte sich noch der Sohn einer Schwester in der Gemeinde zu, waren es 3. Aber die waren begeistert, die brachten ihre Freunde. Und so hatten wir bald 12 und mehr. Wir haben die Eltern besucht, haben ihnen kurz gesagt, worum es ging. Und wenn die Jungs begeistert sind, dann bringen sie die Freunde mit und die Mädchen auch. Der Kinderleseplan des Bibellesebundes wurde von uns benutzt, um sie daheim zu einem regelmäßigen Bibellesen zu bringen, um sie anzuleiten. Diese regelmäßigen Stunden sind also das Fundament und das Wesentliche. Es gibt aber noch Besonderes, was dazu kommt. Hier hat sich die Ferienbibelwoche in manchen Gemeinden bewährt, um eine Kinderarbeit anzufangen und um sie zu fördern. Wo man also 5 Tage oder eine Woche lang während der Ferienzeit, und die Eltern sind nur zu froh, wenn sie ihre Kinder da mal los sind und in guten Händen wissen, nicht wahr? Die Ferien werden den Eltern ja nach einigen Wochen dann ohnehin zu viel. Und dann sind sie also froh, wenn das kommt. Da treffen sich die Interessen. So kann man die beginnen und ausbauen. Und Faden sind ganz wesentlich, denn sie verbinden den Leiter und die Kinder und geben die Möglichkeit, intensiv und ohne störende Einflüsse, die ja sonst vorhanden sind, vom ungläubigen Elternhaus oder von anderen Freunden und von Eindrücken, die sie überall her bekommen, sie geben die Möglichkeit, ohne diese störenden Einflüsse intensiv zu lehren und sie schaffen unter den Teilnehmern das Gefühl, eine Gruppe, eine Gemeinschaft zu sein, und das vertieft das noch weiter und dann macht es auch Spaß und sie kommen dann gerne. Das bedeutet natürlich, dass man seine gemütliche Freizeit über Ostern oder über Pfingsten dran geben muss. Das haben wir getan. Wir sind also zu Ostern weg gewesen, oder Dieter Balzart ist schon mehrfach auf Fahrten gewesen, der das in Frankfurt tut, aber das zahlt sich auf lange Sicht aus. und also den Schweiß, den man da vergießt und die Ruhe, die man da nicht hat, die zahlt sich aus. Nachdem wir, das ist also Rosel, ich und Rudi Rischer mit seiner Gruppe zu Ostern dort waren und hatten da einige Tage zusammen, in der Nähe hier übrigens, auf einer Jugendherberge, ganz oben über 1200 Meter gelegen, es war also schon schön kalt. Nachdem wir wieder zu Hause waren, ließ sich einer aus der Gruppe von Salzburg, der Siegfried Bildersohn von Sava, den manche von uns kennen, taufen. Und ich glaube, Rudi wird bestätigen, dass die Eindrücke, die er dort empfangen hat, zweifellos da mitbestimmend gewesen sind. Das ist auch anderswo zu sehen. Auch die Lager, die ja im Grunde ausgedehnte Fahrten sind an einem Ort, sind nichts anderes. Hier können wir Kinder kriegen, die nicht aus christlichen Familien kommen. Hier entstehen Freundschaften unter ihnen. Das ist ganz wesentlich. Ich erinnere mich an einen Fall aus Wiesbaden, wo ein Vater seinen Sohn nicht mitließ auf diese Dinge. Und ich habe versucht, ihn zu überzeugen. Ich sagte, du kannst, meine Familie hat ihm zu genügen. Ich sagte, jeder verantwortliche Vater muss einsehen, dass er die Kinder nicht auf die Dauer nur an sich und die Mutter und die Familie binden kann. Es wäre sogar ganz verfehlt, das zu versuchen. Sie brauchen sie freilich, aber sie kann ihnen nie alles bieten und je größer sie werden, umso selbstständiger werden sie, müssen sie ja werden. Also muss man sie ziehen lassen. Aber das kann man steuern. Und deswegen haben wir diese Jungscharbeit angefangen, um dem Romantikbedürfnis entgegenzukommen. Und deswegen haben wir Freundschaften, die aber immer mit dem Evangelium verknüpft waren, angefangen. Der hat es verhindert. Er war gegen das Lager, gegen die Fahrten, gegen die Jungschar. Was ist geschehen? Und was geschehen musste, was man also mit Sicherheit voraussagen konnte, der suchte sich eben seine Freunde woanders. Und er fand sie woanders. Und heute ist er praktisch untreu dem Herrn und der Gemeinde. Das ist bei den anderen nicht geschehen. Rauchen haben sie zwar trotzdem gelernt, nachdem ich weg war. Das war vorher auch nicht, aber das meiste ist doch positiv geblieben. Es entstehen Freundschaften und Eindrücke, die weitergeführt werden müssen. In 3 Jahren, haben wir uns ausgerechnet, werden über 20 der Kinder, die wir dieses Jahr im Lager hatten, junge Männer und junge Mädchen sein. In nur 3 Jahren. Und die Arbeit in Österreich, wenn diese 3 Jahre so genützt werden, die Gemeinden in Österreich wird man nicht wiedererkennen können. Man wird sie nicht wiedererkennen können. Jetzt sind sie oft vergreist. Und hier ist ein Lichtblick, wenn wir nur die Kontakte pflegen, die überall und zwischen den Beinen herumlaufen und mit den Fahrrädern zwischen unseren Autos hindurchsausen, um und uns herum, wo wir nur wohnen. Kinder machen Arbeit und Mühe. Arbeit und Mühe, die sich lohnen. Was über Kinder gesagt wird, gilt in abgewandelter Form ebenso für junge Leute. Und ich möchte noch eine grundsätzliche Bemerkung anknüpfen. Wir geben oft Geld und viel Geld aus für Missionen. Plakate, Handzettel, Anzeigen, Saalmieten und so weiter. Das ist gut. Das ist richtig. Warum sind wir aber so zugeknöpft, wenn es etwa darum geht, einem Kind, das entweder aus Armut nicht genug Geld hat, ins Lager zu gehen, oder auch weil die Eltern das gar nicht einsehen, dass sie ein finanzielles Opfer, auch nur ein geringes, bringen sollen, damit das Kind in ein christliches Lager kann, das ist ja noch öfter der Fall, warum sind wir dann so zugeknöpft, solchen Kindern und Jugendlichen das zu ermöglichen? Auf Kosten der Gemeindekasse. Wir dürfen nicht sagen, ja, das ist doch nicht für Erholung der anderen da. Nicht nur, damit die sich einen schönen Tag machen. Den machen sie sich freilich dabei auch. Aber das ist nicht das Primäre. Und ich fühle mich also gar nicht als, wie nennt man das, die Leute, die also in der Erholungsindustrie tätig sind. Das ist also nicht unsere Aufgabe. Aber hier ist eine wesentliche Evangelisation. Wir haben 5 junge Menschen getauft in diesem Lager. Und dieses Lager hat niemand etwas gekostet, insofern. Eine Mission wäre viel teurer gewesen. Soweit also über die Kinder, und da habe ich meine Zeit schon überschritten. Jetzt muss ich also ganz kurz sein, wenn ich zum Allgemeinen komme. Ich brauche wohl nur zu erwähnen, dass zur Kontaktpflege Dinge gehören wie Gemeindebriefe, die ausgesandt werden, die Versendung von Zeitschriften und Traktaten, das Versenden von Einladungen zu unseren Versammlungen, die Hinweise, die Informationen also über Bibelkurse, über die Radiosendungen und was über den Tonbanddienst und was dergleichen mehr ist. Das ist alles gut. Aber das alles ist nicht das Entscheidende. Das alles soll geschehen und muss geschehen. Aber das Entscheidende ist der persönliche Kontakt. Darum hat Jesus ja auch nicht gesagt, also schreibt ihnen und ladet sie zu euch ein, sondern er hat gesagt, geht hin. Geht hin, hat er gesagt. Und hier ist die entscheidende Schwäche unserer Arbeit im Allgemeinen. Und da, wo wir Erfolg haben, da ist es gewöhnlich am Ende dieser persönliche Kontakt. Nehmen wir einmal, ich glaube, so viel weiß ich, um es beurteilen zu können, wie macht Gottfried sozusagen den Abschluss einer Sache? Die Kontakte, die kriegt er über die Radiosendungen, weil er immer wieder Möglichkeiten gibt, dass diese Leute schreiben müssen, so gewinnt er Adressen. Er bietet Kurse an, so sieht er dann, dass die noch mehr sind. Aber wie kommt es zu den Bekehrungen? Und entweder, indem er in diesem Ort eine Mission hält, denjenigen vorher schreibt oder dann noch aufsucht oder beides und den persönlichen Kontakt herstellt oder indem er jemand anders darum bittet. Ich bin verschiedentlich von ihm angeschrieben worden, habe eine Adresse bekommen, habe dann diese Leute aufgesucht und dann fing es erst richtig an. Hier war der Boden bereit. Das ist etwas Unschätzbares. Aber nun, der persönliche Kontakt, das war das Wesentliche. Und es geschieht bei uns mit der Arbeit mit dem festen Fundament ganz genauso. Diese Zeitschrift hat sich erwiesen als ein ausgezeichnetes Mittel, Namen zu beschaffen, Kontakte zu gewinnen. Diese Kontakte werden auch in etwa gepflegt durch das fortlaufende Zusenden der Zeitschriften. Also wollen wir das ja auch fortführen und möchten es gerne auch in Deutschland fortführen. Darum haben wir gestern Abend über die finanziellen Probleme, was das betrifft, geredet. Aber machen wir uns nichts vor. Kaum jemand wird durch eine Monatszeitschrift bekehrt werden. Das kann nur eine Voraussetzung schaffen. Nun kommt es darauf an, dass wir wirklich hingehen, dass wir mit viel Takt, mit viel Liebe, mit viel Weisheit hingehen, mit der Möglichkeit zuhören zu können, vor allen Dingen hingehen. Und dass wir das regelmäßig tun, denn sonst versandet das. Ich habe in Graz Acht gegeben und habe bemerkt, dass Frank, der in dem letzten Jahr in Graz eine außerordentlich aufregt, aber bei Frank bin ich halt mehr informiert und kann also ihn hier besonders als Beispiel erwähnen, mir ist aufgefallen oder ich hatte den Eindruck, dass er eine Änderung seiner Arbeitsweise getan hat, die ich euch erzählen möchte. In dem ersten Jahr, in dem ich dort war, habe ich, glaube ich, gesehen zu haben, dass er fleißig war er immer, aber dass er in dem ersten Jahr sehr viele Leute besucht hat und damit notgedrungen jeden Einzelnen nur selten besucht hat. Es gibt da also über 150 oder noch mehr Kontakte und wenn man die also der Reihe nach besucht, zusätzlich zu seinen übrigen Verpflichtungen, dann kommt man fast nur ein bis zweimal im Jahr zu jedem hin. Und selbst wenn man das etwas einschränkt auf die ein wenig vielversprechend da und hat 50, dann kommt man also vielleicht zwei bis dreimal im Jahr zu jedem hin. Dann sind die auch noch nicht immer zu Hause und so weiter. Im zweiten Jahr habe ich bemerkt, dass er sich konzentrierte auf weniger Leute, die aber öfter besuchte. Und die Ergebnisse sind also heute bei dem Besuch der Versammlung in Graz zu besichtigen. Es sind also bis sichtbare Frucht entstanden und ich habe mich vor 5 oder 6 Jahren einmal mit Dieter Alten darüber unterhalten. Wir bestätigen uns das gegenseitig. Nicht zu sehr verbreiten, dann wird es zu dünn, sondern konzentrieren auf einige und die intensiv bearbeiten. Und dort muss das Wort Gottes das Zentrum des Gespräches sein. Man muss freilich geschickt und klug genug sein, um zuerst einmal sich Eingang zu verschaffen, um auf diesen Menschen einzugehen, ihm zuzuhören und dabei auch zu sehen, was seine Hobbys sind und was seine Vorlieben sind. Aber das sind alles nur vorgeplänkelte Sachen. Wir sind hier, um das Evangelium zu bringen. Und deshalb sind die Besucher umsonst, wenn sie nicht mit dem Wort Gottes zu tun haben, aber auf eine Weise, wie sie diesem Menschen in seinem Leben helfen. Es geht also nicht darum, da Monologe zu halten von Dingen, die mir interessant sind und die mir wichtig sind und die mich interessieren, sondern es geht darum, das zu treffen, was diesen Menschen vom Wort Gottes her wichtig ist und was ihm interessant ist und was er braucht. Und da kann man dann alle diese Möglichkeiten einsetzen. Souverän muss man sich da auskennen. Und das ist eine Aufgabe, dass man sich da vorbereitet, die wir haben. Gott sei Dank haben wir heute ein ganzes Arsenal also von Hilfsmitteln, die man dann ganz gezielt planmäßig einsetzt. Da ist wieder das Radioprogramm, auf das hingewiesen wird. Das sind Zeitschriften, die wir ihm regelmäßig und von denen wir einige Nummern, die das Problem betreffen, direkt geben können. Da sind Bibelkurse, da sind die Tonbänder. Ich will nichts mehr über Tonbänder sagen, denn Rex wird morgen lange darüber reden. Und da ist als bestes Mittel die Gemeindeversammlung selbst. Unterschätzen wir das nicht. Ich glaube, bin ganz überzeugt, dass das beste Missionsinstrument, das wir überhaupt haben, die Versammlung der Gemeinde ist. Die ganz normale Versammlung unter der Woche und auch die am Sonntagmorgen. Von der Wortverkündigung ganz abgesehen, das ist nicht die Hauptsache, sind da Dinge wie Herzlichkeit, Wärme, freundliches Entgegenkommen, Entschiedenheit, Ernst. Das sind alles Dinge, die hier ganz enorm zu Buche schlagen. Und unsere normalen Gemeindeversammlungen sollten und müssen wir als Werkzeuge der Evangelisation ansehen. Sie sind es mehr als alles andere. Und wir sollten das überlegen und analysieren und in diese Richtung hin dann auch sie vielleicht sogar noch verbessern, damit wir begreifen, warum und wie sie auf andere diese Auswirkungen haben und wie das womöglich noch zu verbessern sei. Und deshalb ist eben da das Hinbringen eine große Möglichkeit. Ehe wir diskutieren, wo wir wohl das meiste dann noch sagen können aus der Praxis heraus, möchte ich noch eine Anregung geben. Wir haben Fahrten und Lager und Freizeiten für Kinder. Und wir erleben, dass wir dort ganz intensiv Dinge tun können, die wir im normalen Ablauf nicht tun können. Wir haben Fahrten und Lager für Jugendliche und Jugendtreffen. Und wir erleben, dass wir dort bei Jugendlichen dasselbe erreichen. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir je auch nur eine kurze Freizeit gehabt hätten für Erwachsene, die evangelistisch ausgerichtet ist. Wir haben für uns Freizeiten, wo wir uns auferbauen, wo wir uns ermahnen, wo wir dazulernen, wie gerade jetzt, die Frauen haben das. Aber warum haben wir nie die Möglichkeit, überhaupt nur erwogen, dass wir Freizeiten haben, evangelistischen Charakters? Wo also einige Jünger Jesu mit einigen Freunden einige Tage irgendwo sind und solche Dinge besprechen, wo Entscheidungen und Bekehrungen stattfinden. Bei den Jugendlichen klappt das also jedes Jahr. Warum versuchen wir das nicht für die Erwachsenen? Das kann man auf einer Gemeindeebene tun, dass mehrere, beispielsweise etwa gleichartige Ehepaare mit befreundeten Ehepaaren, sagen wir, ein Wochenende nach Gemünden gehen oder irgendwo anders hin. Das muss nicht dort sein, aber wenn das frei ist, ist das schon gut. Das kann auch überregional sein, aus einem Gebiet oder aus ganz Deutschland. Aber ich möchte, dass wir einmal darüber nachdenken und dass wir da etwas Konkretes tun. Ich konnte also nur einzelne Vorschläge machen. Mehr war nicht drin. Das mir besonders am Herzen lag, das Kindergebiet habe ich darum so betont am Anfang. Jetzt wäre die Zeit, Zusätze zu machen, Fragen zu stellen und so weiter.